Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 92. Der Alte schwieg eine Weile, dann sagte er langsam und wie sinnend: Ja, 29 Jahre, welch eine lange, lange Zeit! Und wie dunkel und drohend sind die Schatten, welche aus dem Abgrunde dieser Zeit auftauchen, um mich zu ängstigen. Oh, mein Gott, könnte mir vergeben werden, könnte ich von hinnen scheiden mit dem Bewusstsein, dass Gott mir vergeben werde, um meiner Reue und um seines Sohnes Jesu Christi willen, der für uns am Kreuze gestorben ist. Es entstand eine peinliche Pause, welche der Sohn durch die Worte abzukürzen versuchte. Allah vergibt allen Sündern um des Verdienstes des Propheten und der heiligen Kalifen willen. Der Alte schüttelte langsam den Kopf und antwortete: Ich verzichte auf das Verdienst des Propheten und der Kalifen. Sie waren Menschen. Christus aber war wahrer Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Sohn erschrak. Wie, mein Vater? Fragte er. Du bist unter den Gläubigen bekannt als ein Heiliger, und dennoch lästerst du den Propheten? Mein Sohn, du sollst den Anfang des Geheimnisses hören. Ich bin kein Moslem, sondern ein Christ. Allah il Allah, rief der andere erschrocken. Ja, und auch du bist ein Christ.
Ich?
Fragte der Sohn, indem er unwillkürlich zurückfuhr. Ja, du bist als Christ getauft, wenn auch nicht dann konfirmiert oder gefirmt. Niemals habe ich mit dir eine Zeremonie vornehmen lassen, durch welche du zu den Anhängern des Propheten übergetreten wärst. Ich habe dich den Glauben der Christen und auch den Glauben der Muhammedaner kennengelehrt. Du betest die Suren des Koran, du absolvierst die vorgeschriebenen Werke und Waschungen, aber du betest auch die Gebote der Christen und ihre Lieder. Der Taufe nach bist du ein Christ, dem Leben, und der Gesinnung nach bist du weder Moslem noch Christ, sondern ein frommer Mensch, welcher seinem Schöpfer dient, ohne zu fragen, ob er denselben Gott oder Allah nennen müsse. Der Sohn schwieg eine Weile, mehr überrascht als bestürzt. Dann fragte er: Aber mein Vater, warum sagst du mir dies erst heut? Ich glaubte, die Zeit noch nicht gekommen. Jetzt aber tritt der Tod an mich heran. Und so sollst du alles erfahren, was ich dir bisher verschwiegen habe. Der junge Mann bemerkte, dass das Reden seinem Vater außerordentlich anstrengte. Darum bat er: Schone dich, Vater, Gott wird mir nicht das Herzeleid antun, dich so schnell von mir zu rufen. Wem der Engel des Todes naht, der hört seine Fittiche bereits von weitem rauschen. Dann soll er nicht zögern, seine Rechnung mit dem Leben zu schließen. Willst du nicht raten, mein Sohn, warum jener Knabe jetzt gerade so alt sein würde, wie du bist?
Wie möge ich dies zu erraten?
So will ich es mitteilen. Du bist es selbst.
Ich? Rief der Sohn. Wer? Wer soll ich sein?
Du bist jener Knabe, der in Berlin getauft wurde und dabei den Namen Arthur de Saint-Marie erhielt.
Allah Akbar, Allah ist groß. Bei ihm ist nichts unmöglich, denn er ist allmächtig. Wie aber könnte ich jener Knabe sein?
Weil ich dein Vater bin.
Ja, das bist du. Du bist mir ein lieber und treuer Vater gewesen und jeden Augenblick meines Lebens.
Ich habe an dir sühnen wollen die Sünde meiner Jugend, denn wisse, ich bin jener Baron Alban de Saint-Marie.
Da schlug der Sohn die Hände zusammen und sagte, »Welch ein Wort! Ist dies wahr, mein Vater?«
»Am Ende des Lebens treibt man keinen Scherz.«
»So bist du also nicht ein Araber vom Stamme der Chamar?«
»Nein.«
»Sondern ein Franzose?«
»Ja.«
»Und jene Tochter eines Wirtes ist meine Mutter?«
»Ja.«
»O mein Vater, schnell, schnell, sage mir, ob sie noch lebt!«
Der Alte schüttelte langsam und traurig den Kopf und antwortete, »Nein, sie lebt nicht mehr, sie ist tot.«
»O, warum hat Allah sie aus dem Leben gerufen? Wie glücklich würde ich sein, das Antlitz meiner Mutter sehen zu können!«
»Ja, du würdest glücklich sein.« Sie war ein sanftes und gutes Weib. Aber desto größer ist meine Schuld, denn ich bin es gewesen, der... Oh!
Er stockte und fuhr sich mit den dürren Händen nach dem Kopfe. »Sprich weiter, mein Vater«, bat der Sohn.
»Ich soll sprechen, und doch, wie schwer fällt es mir!« »Oh! O mein Sohn, o Arthur, denn so ist ja dein eigentlicher, richtiger Name. Hier ist es, hier ist der Ort, von dem die Bibel spricht. Wo das Feuer brennt, welches nie verlischt, und wo der Wurm beißt, der niemals stirbt.«
Dabei deutete er mit den Händen nach seinem Kopfe und seinem Herzen.
»Du und ihr alle hieltet mich für einen frommen Mann, für einen Liebling Gottes und des Propheten«,
fuhr er fort.
»Und doch war ich etwas ganz anderes. Ich war ein Dieb und ich war ein Mörder.«
Er hatte diese letzte Bekenntnisse wie mit Gewalt, mit aller Anstrengung herausgestoßen. Es wurde seinem Sohne fast Angst dabei. Er ergriff die Hand des Vaters und sagte,
du irrst, mein Vater kann kein Dieb und kein Mörder sein.« »Und doch bin ich es«, erwiderte der Alte. »Und weißt du, wessen Mörder ich bin, Arthur?«
»Nein, wie sollte ich das wissen?« sagte Arthur zaghaft.
»Ich habe diejenige gemordet, welche du so gern zu sehen wünschtest, nämlich deine... Oh, wie mir dies schwerfällt auszusprechen. Ich bin der Mörder deiner Mutter.«
»Ala Kerim, meine Mutter willst du gemordet haben?« »Dein eigenes Weib?«
»Ja, Bertha, meine einstige Geliebte, mein eigenes Weib«, stöhnte der Kranke.
Arthur fuhr erschreckt empor. »Sage, dass es aus Versehen geschehen ist, mein Vater«, rief er.
»Oh, wenn ich das sagen könnte.«
»Mein Gott, so hast du es mit Absicht getan?«
»Ja, mit Absicht. Aber es geschah im Zorne.«
Da drang ein Ruf der Erleichterung aus dem Munde des Sohnes. »Allah sei Dank«, rief er, »im Zorn ist es geschehen. Der Prophet sagt, dass der Mensch nicht zu verantworten habe, was der Zorn getan hat.«
»Oh, was der Prophet sagt, das beruhigt mich nicht. Der starke, mächtige Gott der Christen ist es, der mit mir ins Gericht gehen wird.«
Da ergriff Arthur die Hand des Vaters und sagte, »Hast du mich nicht gelehrt, dass dieser starke, mächtige Gott auch die Liebe, die Gnade und Barmherzigkeit ist? Hast du mir nicht gesagt, dass im Himmel der Christen über einem Sünder, welcher Buße tut, mehr Freude sei als über 99 Gerechte?
Ja, mein Sohn, das habe ich dir gesagt. Das war mein einziger Trost im Leben und ist nun auch mein einziger Trost im Sterben.
So fasse Mut, mein Vater, vertraue mir an, was dich bedrückt. Vielleicht, dass dann die Last von deinem Herzen verschwindet.
Ja, ich will es tun. Ich habe dir bereits vorhin gesagt, dass ich beichten will. Vielleicht kannst du mir verzeihen, und dann will ich mit der Hoffnung von hinnen gehen, dass auch der ewige Richter meiner armen Seele gnädig ist.
So erzähle, mein Vater, erzähle.
Ich will erzählen, ich muss erzählen. Lege mir mein Haupt höher auf das Moos und komm nahe heran, dass du alles hörst. Es ist mir, als ob die Vampyre der Hölle mit dunklen Flügeln mir um den Kopf strichen. Mir graust vor den nächsten Augenblicken, aber mein Sohn soll mein Richter sein. O Gott im Himmel, gib ihn Gnaden, dass er mich nicht gnadenlos in die Ewigkeit gehen lässt.
Arthur erfüllte die Bitte des Vaters. Er legte ihm das Moos höher und rückte so nahe wie möglich zu ihm heran. Die Dämmerung war unterdessen schnell vergangen und die Dunkelheit der Nacht lagerte sich auf die Ebene und um die Berge. Aber es war die Dunkelheit des Südens, geschmückt mit Millionen Sternenlichtern, mit denen der nördliche Glanz der Sterne nicht verglichen werden kann. Von den Zweigen der Bäume wehte eine erquickende Frische, mit welcher sich der eigentümliche, imponierende Duft der Wüste, welcher aus der Tiefe emporstieg, mischte. Es herrschte zwischen den beiden eine längere Stille. Dem Alten wurde es schwer, mit seinen Bekenntnissen zu beginnen, und dem Sohne war es so eigentümlich bang. Er hatte in seinem Vater einen Heiligen verehrt und sollte nun erfahren, dass dieser nicht nur ein gewöhnlicher, sündhafter Mensch, sondern sogar ein schwerer Verbrecher sei. Die beiden Lauscher hatten bisher jedes Wort vernommen. Als die jetzige Pause eintrat, stieß der Cousin Richemont leise an und flüsterte:
»Hast du es gehört?«
»Ja«, flüsterte der alte Spion.
»Er ist kein Marabout, kein Muhammedaner, sondern ein Christ.«
»Ein Dieb?«
»Sogar ein Mörder.«
»Ich wusste das längst.«
»Du?«
fragte der Cousin verwundert.
»Ja.«
»So kennst du diesen Marabout?«
»Oh, sehr gut.«
»Aber warum hast du da diesen heillosen Ritt gemacht, um bei ihm zu eklerieren?«
»Ich hatte keine Ahnung davon, dass dieser fromme Hadschi Omana ein alter Bekannter von mir sei.«
»Ein alter Bekannter? So kennst du ihn bereits von Frankreich her?«
»Ja.«
»Und er dich auch?«
»Oh, nur zu gut. Es ist möglich, dass er jetzt auch einiges von mir erzählt.«
»Das wäre interessant.«
»Für mich nicht.«
»Ah, warum nicht?«
»Kann ich deiner sicher sein?«
»Warum nicht? Zweifelst du daran?«
»Vielleicht. Du bist nie ein starker, zuverlässiger Charakter gewesen, aber ich gebe dir zu bedenken, dass ich dich in meiner Gewalt habe.« »Oho«, meinte der junge Mann, und zwar etwas lauter, als es unumgänglich war.
»Leise, leise«, gebot der Kapitän. »Sie dürfen keine Ahnung haben, dass sich andere hier in der Nähe befinden. Übrigens wollte ich dich nur warnen.«
»Wovor?«
»Du wirst wohl einiges von mir hören, was dir noch nicht bekannt sein dürfte.«
»Solche Dinge mag es noch genug geben«, unterbrach ihn der andere.
»Schweig. Ich hoffe, dass du alles so verschwiegen hältst, als ob es im Grabe läge. Ich würde mich, falls das Gegenteil stattfände, ganz gewisslich sicherzustellen wissen. Ich spaße mit solchen Dingen nicht.
Ah, du willst mir drohen?
Nimm es, wie du willst. Übrigens werde ich deine Verschwiegenheit auch gehörig zu belohnen wissen.
Wieso?
Das wirst du später erfahren.
Wann?
Vielleicht heute noch. Ich habe einen Plan, einen famosen Plan. Dieser Abend weckt längst gestorbene Gedanken von den Toten. Einst, als du noch ein Knabe warst, hatte ich Großes mit dir vor. Es glückte nicht, es kam nicht zur Ausführung. Vielleicht ist jetzt das möglich, was damals unmöglich war.
Du machst mich neugierig.
Warte noch, Orch, er räuspert sich. Er will beginnen. Sei still.
Der Marabu hatte jetzt tief Atem geholt und stieß jenen leisen Husten aus, dem man es anhört, dass nun gesprochen werden soll. Er begann:
Ich habe dir so viel von Napoleon, dem großen Kaiser, erzählt.
Ja, antwortete Arthur, er wird sogar von den Arabern verehrt und von ihnen nicht anders als Sultan El-Kebir, der große Sultan, genannt.
Ja, er war groß, aber er war auch ein Sterblicher. Seine Gebeine verfaulen jetzt auf dem Felseneilande, an welches man den Riesen schmiedete, weil man sich vor ihm fürchtete.
Man sagt, er sei nicht gestorben, sondern er lebe noch.
Das ist eine müßige Sage. Sein Leib ist längst zur Erde gegangen. Aber ja, sein Geist lebt noch. Und dieser ist es, welcher einst, wenn die Stunde gekommen ist, alle die, welche ihn stürzten, zu Boden werfen wird. Ich habe ihn nicht geliebt. Ich habe einst sogar gegen ihn gehandelt. Aber es hat mir keine Frucht gebracht. Ich bin doch ein armer Flüchtling geworden.
Du hast fliehen müssen, mein Vater?
Ja.
Man hat dich aus dem Vaterlande getrieben?
Mann, oh, wenn ich dieses sagen könnte. Aber ich bin schuld daran, dass ich mich verbergen musste. Höre also, mein Sohn.
Er schloss für einen Augenblick die matten Lider, als wolle er in die ferne Erinnerung blicken, die ja nur in seinem Inneren lag. Dann fuhr er weiter fort.
Ich war jung, reich und voller Hoffnung für das reiche, schöne Leben. Ich war Edelmann, man nannte mich Baron Alban de Saint-Marie. Ich hatte eine gute, liebevolle Mutter, aber ich besaß ein schwankes Herz und leichtes Temperament und einen Charakter, der keine Zeit und Gelegenheit gehabt hatte, in der Schule des Lebens zu erstarken. Doch war ich überzeugt, dass ich der beste Mensch, der schönste junge Mann und der untadelhafteste Kavalier der Erde sei.
Er holte Atem und fügte dann leiser hinzu:
Und jetzt ein Gerippe mit einer Vergangenheit voller End- und Selbsttäuschung, voller Fehler und Sünden.
Sprich nicht so, mein Vater, bat der Sohn. Erzähle lieber so, als ob du von einem vollständig Fremden redetest.
Ich will mir Mühe geben, dies fertig zu bringen. Sage mir, mein Sohn, ob du bereits einmal geliebt hast.
Geliebt? Fragte Arthur verwundert.
Ja, ich habe nie bemerkt, dass du eine der Töchter bekannter Stämme ausgezeichnet hättest, und ich habe dich auch nie gefragt.
Mein Herz hat nur dir gehört, mein Vater.
Du hast kein Mädchen gekannt, von welcher du gewünscht hättest, dass sie dein Weib werde?
Niemals.
So wirst du mich schwerlich verstehen und begreifen. Die Liebe ist eine Macht, der nur wenige Menschen widerstehen können. Es gilt, über die Kräfte der meisten Sterblichen mit kaltem Blute die Gefühle des Herzens zu beherrschen. Es gibt Schichten der Bevölkerung, in denen es Sitte und Gepflogenheit ist, mit diesen Gefühlen einen sündhaften Sport zu treiben. Es gibt da Tausende von jungen Männern, welche sich bemühen, hübsche und unbescholtene Mädchen zu betören. Sie lügen ihnen Liebe vor und verlassen sie, sobald sie erhört worden sind.
Ist das unter den Christen, mein Vater?
Ja.
Gott wird sie bestrafen.
Ja, so wie er mich gestraft hat.
Auch du gehörst zu ihnen?
Auch ich. Ich habe viele Mädchen gekannt, deren Liebe ich mir errang. Die letzte unter ihnen war Bertha Marmont, welche dann deine Mutter wurde.
Aber sie war dein Weib?
Ja, es lag nicht in meiner Absicht, sie zu meinem Weibe zu machen. Ich spielte mit ihr, wie der Verführer mit seinem ahnungslosen, vertrauenden Opfer spielt. Aber sie war rein und gut. Es gelang mir nicht, sie zu denen zu zählen, welche ich nach kurzer Bekanntschaft wieder verlassen hatte. Dies stachelte mich. Ich glaubte, sie wirklich heiß zu lieben und beschloss, sie um jeden Preis zu besitzen.
Als Weib?
Ja, auch als Weib.
Willigte sie ein?
Ich fragte sie nicht sogleich. Meine Mutter war gut, aber stolz. Sie bemerkte meinen Umgang mit dem armen, bürgerlichen Mädchen und verbot mir jeden Umgang mit ihr.
Du gehorchtest?
Mein Sohn, gegen eine solche Liebe vermag das Gebot der besten Mutter nicht. Ich beschloss, Bertha im Geheimen zu meinem Weibe zu machen.
Ah, du tatest es auch?
Nicht sogleich, denn es trat ein Ereignis dazwischen, welches mit einem einzigen Schlage alle meine Gefühle und Sinne gefangen nahm. Es kam nämlich eine entfernte Verwandte zu uns auf Besuch. Sie brachte eine Tochter mit, ein Mädchen von so unvergleichlicher Schönheit, dass sofort die arme Bertha vergessen war.
Wie hieß diese andere?
Margot Richemont. Ich war unter ihrem Zauber gefangen, dass ich vom ersten Augenblicke an nur danach trachtete, sie zu besitzen.
War sie gut, so gut wie Bertha?
Ja, sie war stolz, edel und rein wie die Rose, welche noch keines Menschenhand berührt hat. Aber schon nach kürzester Zeit erfuhr ich, dass meine Liebe hoffnungslos sei.
Warum? Sie liebte dich nicht?
Sie war bereits verlobt.
Allah il Allah! Mit wem?
Mit einem deutschen Offizier, welcher mit nach Frankreich gekommen war, um dem Kaiser, um den Sultan El-Kebir zu besiegen.
Ein Feind des Vaterlandes?
Ja, aber nicht ein Feind von uns, denn Mutter war von Geburt auch eine Deutsche. Und ich hatte nicht gelernt, die Deutschen zu hassen.
Aber diesen hasstest du?
Nein, ich wollte es. Aber ich brachte es nicht fertig, denn er war ein Mann, den man achten und lieben musste.
Wie hieß er?
Hugo von Königsau.
Königsau? Das ist ja abermals der Name jenes Leutnants, welcher überfallen werden soll.
Ja, er kam zu uns, um seine Verlobte zu besuchen. An demselben Tage kam auch der Kaiser nach Schloss Jeannette in Quartier. Er sah Margot und liebte sie. Er wollte sie an sich fesseln, sie aber entfloh mit ihrem Verlobten.
So war sie wirklich stolz und rein, wie du sagtest.
Sie hatte einen Bruder, welcher ganz das Gegenteil von ihr war. Er jagte ihr nach, um sie dem Kaiser zurückzubringen, aber es gelang ihm nicht, denn die Flüchtigen wurden zwar entdeckt, aber der Kaiser hatte die Schlacht von Waterloo verloren, musste fliehen und wurde dann von den Engländern nach St. Helena geschafft.
Was geschah mit Margot und Königsau?
Königsau war schwer verwundet worden, aber der fürchterliche Hieb, den er über den Kopf erhalten hatte, heilte zu. Er zog nach Berlin und Margot wurde seine Frau.
Konnte er das, da er Offizier war?
Ja, er hatte den Abschied genommen.
So jung?
Oh, er musste. Der Hieb hatte das Gehirn verletzt. Eine eigentümliche Gedächtnisschwäche war die Folge. Er konnte sich nicht auf das besinnen, was vor seiner Verwundung geschehen war. Diese Schwäche hätte sich auch bei späteren dienstlichen Verhältnissen äußern können, und so nahm er seinen Abschied. Er hatte übrigens dem Vaterlande wichtige Dienste geleistet und wurde dafür nebst seiner Pension so belohnt, dass er keine Sorgen zu haben brauchte.
Was aber tatest du bei der großen Liebe, welche du zu Margot gehegt hattest?
Ich war zu jung und ich war oberflächlich. Vorher hätte ich gedacht, sterben zu müssen, wenn ich gezwungen sein solle, von dem schönen Mädchen zu lassen. Nun es aber in Wirklichkeit so gekommen war, wurde mir es nicht sehr schwer, mich mit der Tatsache zu befreunden. Ich kehrte zu der früheren Geliebten zurück.
Zu Bertha Marmont?
Ja, ich war störrisch geworden, und so schwor ich mir, von dieser nicht auch zu lassen, wie ich gezwungen gewesen war, Margot zu entsagen. Mutter widersprach mir. Sie wiederholte ihren früheren Befehl, aber es war umsonst. Ich hatte mich in eine wahre Lust des Widerstandes hineingearbeitet und ließ mich nicht besiegen.
Da gab sie nach?
Nein, sie sorgte dafür, dass Bertha plötzlich verschwand. Das ergrimmte mich so, dass ich Gehorsam und Dankbarkeit vergaß. Ich sagte mich von der Mutter los und ging in die weite Welt.
Allah il Allah, allein, ohne die Geliebte?
Ohne sie, aber ich hatte ihre Spur entdeckt und genau, wo sie zu finden sei.
Sie war arm und du jetzt auch, mein Vater. Der Kranke schloss die Augen, als ob der Strahl der Sterne ihn blende.
Erst nach einer Weile öffnete er sie wieder und antwortete: Nein, mein Sohn. Ich war reich, denn ich war ein Dieb geworden.